Es geht heute um die mediale Unterstützung einer Präsentation. Ich will kurz etwas sagen dazu, inwiefern auch die technisch vielleicht rückschrittliche Tafelanschrift durchaus ihre Qualitäten hat gegenüber einer Folienprojektion. Bei einer Folienprojektion dann nochmal gegenüberstellen Overhead- oder Computerprojektion. Dann ganz kurz darauf eingehen, mit welchen Programmen man Computerpräsentationen erstellen kann. Und dann geht es zum Kern der heutigen Vorlesung, nämlich zur Gestaltung von Folien. Zusammenfassend dann zum Schluss einige Regeln dafür. Zunächst möchte ich mal was sagen zur Terminologie. Wir haben uns daran gewöhnt, von neuen Medien zu sprechen, auch in der Pädagogik. Und wenn dann die Frage ist, was sind denn neue Medien? Ja, dann sind das beispielsweise Laptop, Beamer, PowerPoint und so weiter. Wir sprechen auf der anderen Seite auch von Medien, wenn wir beispielsweise eine ganz bestimmte Fernsehsendung meinen oder einen bestimmten Zeitschriftenartikel oder ein Schulbuch beispielsweise zu einem bestimmten Fach. Im ersten Falle gebrauchen wir den Begriff des Mediums für Geräte und für Technik, die wir nutzen und einsetzen, und im zweiten Falle für zu vermittelnde Inhalte. Deswegen, damit das nicht so durcheinander geht im Medienbegriff, möchte ich zunächst mal eine Unterscheidung eben machen zwischen Medien und Medientechnik. Diese Unterscheidung ist dann auch nachher in Bezug auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, die die verschiedenen Medientechniken uns bieten, nochmal von Bedeutung. Wenn wir uns also etwa die Wandtafel angucken, und natürlich gehört die Kreide noch dazu und vielleicht noch der Schwamm dazu, also das gesamte Instrumentarium sozusagen, das zu einer Wandtafel gehört, dann ist eine Wandtafel zum Ersten eine Technik zur Produktion von Medien. Das Medium, das produziert wird mit Hilfe von Tafel, Kreide und so weiter, ist das, was Sie in der Mitte dann sehen, nämlich eine ganz bestimmte Tafelanschrift oder eine Tafelzeichnung oder was auch immer. Also das, was an der Tafel steht, das ist im pädagogischen Sinne eigentlich dann das Medium. Denn da steht der Inhalt, der zu vermitteln ist, in einer bestimmten medialen Form. Gleichzeitig ist die Tafel auch das Medium zur Präsentation dieses Inhaltes. Also, wir haben es hier bei der Tafel sozusagen mit einer Einheit zu tun von Produktionstechnik und Präsentationstechnik bezogen auf Medien. Darin unterscheidet sich die Tafel zum Beispiel von einer Overhead-Projektion. Das Produktionsmittel zur Erstellung von Overhead-Projektionen sind die Folien und der Folienschreiber. Wir brauchen keinen Overhead-Projektor, um die Folien zu produzieren. Wir brauchen aber dann den Overhead-Projektor, um die Folien zu präsentieren, also um sie zu projizieren. Wir haben also hier ganz klar getrennt Produktionstechnik und Präsentationstechnik. Und schließlich bei der Computerprojektion haben wir auf der einen Seite Technik zur Produktion von Folien. Das ist dann beispielsweise das Programm PowerPoint. Natürlich brauchen wir außerdem auch noch einen Computer dazu. Das Medium, das damit projiziert wird, sind dann also die projizierten Folien, wie in der Mitte dargestellt. Und die Technik, die wir brauchen zum Präsentieren, ist dann in diesem Falle wiederum identisch zum Teil mit der Produktionstechnik, denn wir brauchen das Präsentationsprogramm nicht nur zum Produzieren, also PowerPoint nicht zum Produzieren der Folien, sondern auch zum Präsentieren der Folien. Allerdings sind das innerhalb dieses Programms zwei verschiedene Modi, zwischen denen wir wechseln können. Der Präsentationsmodus und der Produktionsmodus. Daran wird nochmal erkennbar, dass das ein Unterschied ist. Und im Prinzip können wir auch andere Software nutzen zur Produktion und andere Software zur Präsentation. Zum Beispiel, wenn wir einen HTML-Editor benutzen zur Produktion von Webseiten und einen Browser benötigen, um diese Seiten zu präsentieren bzw. uns ansehen zu können. Und bei der Präsentation der so erstellten Folien brauchen wir dann unter anderem zum Beispiel einen Beamer, den wir bei der Produktion nicht benötigen. So, das ist also erstmal wichtig zur Unterscheidung. Ein Medium ist immer das, was ich in der Mitte dargestellt habe, also das, was wirklich einen zu vermittelnden Inhalt in einer bestimmten medialen Form darstellt. Und dazu brauchen wir eben, um solche Medien erstens zu produzieren, zweitens zu präsentieren, brauchen wir bestimmte Geräte und eine bestimmte Technik. Das nenne ich dann Medientechnik und nenne ich im Rahmen meiner Veranstaltung, ich mache eine ganze Menge auch zur Medienpädagogik, nicht Medium. In der öffentlichen Diskussion geht das ziemlich durcheinander, auch in der medienpädagogischen Diskussion geht das ziemlich durcheinander. Jetzt nochmal wieder zurück zur Gegenüberstellung von Tafelanschrift. Die klassische Tafel, wie wir sie hier noch haben, diese grüne Tafel, auf die man mit Kreide draufschreibt, aber ein Whiteboard ist ja dann durchaus dem vergleichbar als eine etwas modernere Form dessen. Sie ist also zunächst mal ein Produktionsmittel und sie ist eben ein Präsentationsmittel zugleich. Indem ich produziere, hier beispielsweise in dieser Veranstaltung, mich als an die Tafel stelle und da etwas dran male oder schreibe, produziere ich vor Ihren Augen ein Medium und gleichzeitig sehen Sie sozusagen dieses Medium auch schon im Prozess seiner Entstehung. Es wird Ihnen also im Prozess seiner Entstehung präsentiert. Das ist der große Unterschied beim Einsatz einer Tafel zum Einsatz von fertigen Folien, wie ich das hier mache. Ich benutze ja nicht die Tafel, sondern die Computerprojektion. Sie kriegen immer schon das fertige Medium präsentiert und kriegen nicht mit, wie dieses Medium entsteht. Der Vorzug, wenn ich das Medium vor Ihren Augen entstehen lasse, ist, dass dadurch auch Entwicklungsprozesse besser dargestellt werden können. Es ist kein Zufall, dass insbesondere Mathematiker weiterhin auch an der Uni auf das Medium Tafel schwören und eher nicht die Computerprojektion einsetzen, sondern eben die Tafel nutzen als Medium, weil sie auf diese Weise die Entwicklung von Formeln Schritt für Schritt an der Tafel, in der Tafelanschrift vor den Augen des Publikums entstehen lassen können. So etwas lässt sich dann besser nachvollziehen in seinem Entstehungsprozess, im Entwicklungsprozess. Das ist also ein großer Vorzug der Tafelanschrift, der Produktion des Mediums vor den Augen des Publikums im Unterschied zur Präsentation fertiger Medien. Das zweite ist, dass natürlich je nachdem, was es für ein Typ von Veranstaltung ist, die Interaktion mit dem Publikum ja auch bestimmte Veränderungen im Ablauf einer Lehrveranstaltung provozieren kann. Dass das, was ich mir vorher vorgestellt habe, in welcher Reihenfolge ich bestimmte Inhalte abhandeln kann, könnte sich aufgrund der Interaktion zwischen mir und Ihnen ja im Laufe einer solchen Veranstaltung auch verändern, sodass ich sozusagen umdenke und meine Strategie verändere. Und da komme ich natürlich in Schwierigkeiten bei einer fertig vorbereiteten Folienprojektion, wo der Ablauf mehr oder weniger fest liegt, jedenfalls meine Spontaneität oder die Möglichkeiten meines spontanen Eingehens auf neue Ideen, die während oder Anregungen, die während der Veranstaltung entstehen könnten, sehr eingeschränkt ist. Ich bin also weniger spontan, wenn ich ein solches Medium einsetze, solche Technik einsetze, als wenn ich die Tafel einsetze. Und schließlich ist die Projektionsfläche oder die Präsentationsfläche von Tafeln meistens sehr viel größer als das, was ich durch eine Beamer-Projektion darstellen kann. Das sieht vielleicht hier auf den ersten Blick anders aus, weil die große weiße Fläche sogar größer ist als die Fläche der Tafel. Allerdings hat das eben auch damit zu tun, dass die Präsentationsfläche, die ich bei der Produktion zur Verfügung habe, hier sozusagen durch die Projektion sehr, sehr stark aufgebläht wird. Das, was an der Tafel an Auflösung sozusagen des von mir Präsentierten möglich ist, an Feinzeichnung möglich ist, das wäre also bei der entsprechenden Beamer-Projektion nicht möglich, weil das Produktionsmittel mir diese feine Auflösung nicht zur Verfügung stellt. Ein Unterschied bei der Nutzung der Tafel zur fertigen Folienprojektion ist auch das Tempo. wenn ich an die Tafel gehe und dort das Medium erst entstehen lasse, bedeutet das ein verlangsamendes Moment in der Veranstaltung. Ich brauche mehr Zeit, als wenn ich fertige Folien projizieren kann. Das kann man positiv sehen und negativ sehen. Das ist positiv im Hinblick darauf, dass durch die Verlangsamung des Tempos natürlich für Sie die Aufnahme der Inhalte erleichtert wird. Sie haben mehr Zeit, das zu bedenken, was Ihnen dort medial präsentiert wird. Es hat eben auch den Nachteil, dass ich für bestimmte Schritte, die durchaus nicht schwierig vielleicht zu begreifen sind, dennoch meine Zeit brauche, wenn ich erst beispielsweise eine bestimmte Zeichnung an der Tafel entwerfen muss. Einschränkungen, was die Tafelanschrift oder die Nutzung der Wandtafel, die mit sich bringen, sind, dass natürlich die Qualität des Mediums sehr, sehr stark abhängt von den handwerklichen Fertigkeiten des Vortragenden in Bezug zum Beispiel auf die Qualität seiner Handschrift oder auf seine Fähigkeiten, Zeichnungen an der Tafel zu entwerfen. Sie wissen alle, dass es sehr unleserliche Handschriften gibt und dass die zeichnerischen Fähigkeiten der Lehrenden auch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, sodass also, sagen wir mal, die mediale Qualität auch davon sehr abhängig ist, während wenn ich das zu Hause machen kann, mit einem Präsentationsprogramm entsprechend Tools einsetzen kann, ich diese handwerklichen Defizite ganz gut überspielen kann. Die medialen Ausdrucksmöglichkeiten an der Tafel sind natürlich auch sehr, sehr viel reduzierter gegenüber dem, was ich zur Verfügung habe, wenn ich eine Folienprojektion einsetze. Ein Problem kann auch sein, dass wenn ich das Medium während der Veranstaltung erst entstehen lasse, sprich an der Tafel schreibe und zeichne und ich gleichzeitig zum Publikum spreche, dass ich da zwei Dinge gleichzeitig tun muss, was mir zum Beispiel schwerfällt. Manche können sowas, ich kann sowas nicht so gut. Also die gleichzeitige Nutzung dieser beiden Produktionskanäle, auf der einen Seite einen Text verbal zu produzieren und gleichzeitig parallel dazu eine Zeichnung entstehen zu lassen, würde mir schwerfallen. Und schließlich die Wandtafel, damit Sie sehen können, was daran passiert, erzwingt, dass ich Ihnen den Rücken zuwende, während ich an der Tafel etwas entstehen lasse. Und das kann dann schon mal dazu führen, dass der Kontakt zum Publikum verloren geht. Gerade in der Mathematik kann man das sicherlich auch öfters beobachten, dass derjenige, der an der Tafel dann umfangreiche Entwicklungen entstehen lässt, im Grunde genommen nur noch mit der Tafel korrespondiert und mit dem Inhalt korrespondiert und ganz vergisst, wo er sich eigentlich befindet und was seine eigentliche Aufgabe wäre, nämlich etwas zu vermitteln. Und dann hängt er das Publikum ab und merkt es gar nicht. Dem kann man jetzt die Folienprojektion gegenüberstellen. Folienprojektion entlastet mich als Vortragenden von der Notwendigkeit, das Medium erst zu produzieren während der Vortragssituation. Ich kann mich also besser auf meinen Vortrag konzentrieren. Die medialen Ausdrucksmöglichkeiten sind erheblich erweitert, jedenfalls der Möglichkeit nach erweitert. Ob das alles genutzt wird, ist natürlich dann die zweite Frage. Ich kann immer zum Publikum gewandt bleiben. Sie werden sicherlich auch öfters mitbekommen, dass auch bei Folienprojektionen die Vortragenden oft zur Folie hinsprechen und zur Folie gucken und im Grunde genommen genau den Vorzug, den sie eigentlich hätten, nicht wirklich nutzen, nämlich dem Publikum zugewandt zu bleiben. Wenn man den Laptop so wie ich hier vor sich stehen hat, hat man ja immer die Möglichkeit zu verfolgen, was auf der Folie steht, indem man einfach nur den Blick senkt. Man muss sich nicht zur Folie drehen. Das Tempo kann angezogen werden, kann höher sein. Das kann wiederum natürlich auch ein Nachteil für Sie sein, dass der Vortragende durch seine Folien durchhastet, ohne Rücksicht auf das Tempo der Rezeption, das Ihnen möglich ist. Nachteile sind sicherlich auch, dass bei der Folienprojektion aufwendigere Vorarbeiten notwendig sind. Ich muss zu Hause einiges mehr machen. Ich kann nicht einfach reingehen und dann es halt in der Situation alles entstehen lassen, was ich benötige. Das muss vorher gemacht werden. Also die Vorbereitungszeit ist natürlich erheblich umfangreicher. Der Inhalt muss in kleinere Portionen aufgeteilt werden. Jede Folie ist sozusagen eine Mini-Portion, auf der ich Ihnen eben immer nur einen kleinen Ausschnitt dessen präsentieren kann, was ich Ihnen insgesamt vermitteln möchte. Die Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Portionen können da schon mal verloren gehen. Ich bin nicht so flexibel im Ablauf meines Vortrags. Also meine Flexibilität ist da eingeschränkt, auch meine Spontanität, Ideen, die ich vielleicht unterwegs bekomme, noch aufzunehmen. Und ich bin in einem höheren Maße vom Funktionieren der Technik abhängig, die ich einsetze. Das sind Vorteile und Nachteile generell einer Folienprojektion, sowohl wenn ich Overhead-Folie als auch wenn ich eine Computerprojektion einsetze. Unterschied jetzt zwischen Overhead-Projektion und Computerprojektion. Overhead-Projektoren sind, jedenfalls kann man das heute noch sagen, fast überall verfügbar, traditionell. Ich denke allerdings, dass wir uns im Moment in einer Situation befinden, wo sich dies ändert und wo wahrscheinlich es bald so sein wird, dass zwar Beamer immer verfügbar sind, aber nicht mehr unbedingt immer Overhead-Projektoren. Noch, denke ich, können Sie sich in der Regel darauf verlassen, dass in jedem Seminarraum ein Overhead-Projektor verfügbar ist. Der technische Aufwand ist geringer beim Overhead-Projektor. Ich schalte das Ding ein und nach einer kurzen Aufwärmzeit steht es zur Verfügung. Bei einer Computerprojektion müssen Sie, wie man ja hier auch immer sehen kann, erst noch immer den Rechner hochfahren. Sie müssen gucken, ob die Abstimmung, die Kommunikation zwischen Rechner und Beamer auch tatsächlich funktioniert, was auch nicht immer sicher ist, und dann müssen Sie noch Ihr Präsentationsprogramm starten, dann müssen Sie Ihre Präsentation für den betreffenden Vortrag aufrufen und dann kann es erst losgehen. Also das dauert immer ein bisschen länger und da können immer noch Probleme auftreten, die Sie bei einer Overhead-Projektion nicht haben. Bei einer Overhead-Projektion sind die Folien leichter annotierbar, es ist leichter, da eben mit dem Folienstift nochmal Anmerkungen drauf zu machen, Veränderungen vorzunehmen. Auf der anderen Seite sind natürlich gegenüber der Computerprojektion die medialen Ausdrucksmöglichkeiten erheblich eingeschränkter. Die Folien sind nicht in dem Sinne editierbar, dass Sie sie für veränderte Anwendungskontexte umarbeiten könnten. Insofern ist Ihre Wiederverwendbarkeit eingeschränkt. Sie müssen sie halt genauso, wie sie existieren, dann wiederverwenden. Wenn Sie sie verändern wollen, müssen Sie im Grunde genommen neu produzieren. Was Sie vielleicht auch schon mitbekommen haben bei Overhead-Präsentationen, man hat dann da so einen Stapel Folien und dann wird eine Folie aufgelegt und weggelegt und die nächste aufgelegt, dann verrutscht das irgendwie, da hatte ich doch eine Folie, da wird unten eine rausgezogen und in 0,nix liegen die Folien irgendwie völlig durcheinander da irgendwie auf dem Tisch und der Vortragende sucht die Hälfte der Zeit nach der jeweils passenden Folie. Also die Foliensortierung ist ein Problem, das Sie bei der Computerpräsentation natürlich so nicht haben. Die Archivierung ist aufwendiger bei Folien, die aufzubewahren ist natürlich etwas mehr Aufwand verbunden, als wenn Sie eine Computerpräsentation halt auf einem Ordner oder in einem Ordner auf dem Computer archivieren. Und bei Tageslicht haben Sie bei Overhead-Projektoren natürlich auch immer das Problem, dass die Lichtstärke der meisten Overhead-Projektoren deutlich geringer ist als die von Beamern. Das heißt, auch das, was man projiziert, die Projektion, die man sieht, weist weniger Kontraste auf und ist von daher schlechter erkennbar. Dazu komplementär sind die Vorzüge einer Computerprojektion mit Beamer. Sie haben sehr viel vielfältigere mediale Ausdrucksmöglichkeiten. Die Editierbarkeit ist besser und damit auch die Wiederverwendbarkeit. Sie können eine Folie ergänzen, umarbeiten, um sie in anderen Kontexten in verbesserter Form wieder zu verwenden. Die Sortierung ist immer klar, darum brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Die Archivierung ist einfacher, allerdings der technische Aufwand ist größer, technische Inkompatibilitäten können auftreten und die Annotierbarkeit ist zumindest derzeit beim derzeitigen Stand der Technik entweder gar nicht gegeben, denn dazu bräuchten Sie ein berührungsempfindliches Display, das Ihnen zur Verfügung steht. Es wird wahrscheinlich den meisten von Ihnen persönlich nicht zur Verfügung stehen und zur Standardausrüstung von Seminarräumen und Vorlesungsräumen gehört es auch noch nicht. Zum Zweiten ist das, was man da machen kann, doch auch sehr eingeschränkt über Kreuze, Striche, Kringel und vielleicht das eine oder andere ungelenk hingeschriebene Wort geht das in der Regel nicht hinaus. So, Programme zur Folienerstellung. Sie denken natürlich logisch erstmal an Präsentationsprogramme, die ja auch schon so heißen, dass sie zur Präsentation von Folien gedacht sind und natürlich eben auch zur Erstellung der entsprechenden Folien. Das ist PowerPoint und Konsorten. Sie können aber grundsätzlich natürlich jedes Programm verwenden, mit dem Sie einzelne Seiten produzieren kann, die man dann halt einzeln projiziert. Also Textverarbeitungsprogramme, Desktop-Publishing-Programme oder auch Web-Editoren, HTML-Editoren, die dann mithilfe eines Browsers dargestellt werden können. Vor allen Dingen Web-Editoren bieten auf der Ebene der medialen Ausdrucksmöglichkeiten mindestens so viele Möglichkeiten wie ein traditionelles Präsentationsprogramm. Denn alles das, was man auf Webseiten machen kann, ist eben etwas, was man mit Web-Editoren auch machen kann. Und das geht schon zum Teil über die Möglichkeiten von PowerPoint hinaus. Also es muss nicht immer PowerPoint sein. Es wird aber jetzt im Folgenden auf diesen Typ von Folienproduktion und Präsentation eingegangen werden. Foliengestaltung mit Präsentationsprogramm. Grundsätzlich verstehe ich die Folienprojektion als Begleitung eines Vortrags. Aber was heißt jetzt Begleitung? Das ist hier die Gewissensfrage, wer oder was trägt die Last der Vermittlung? Ist es so, dass die Folien Ihren Vortrag begleiten oder ist es so, dass Ihr Vortrag die Folien begleitet? Wer ist sozusagen der eigentliche Vermittlungsträger? Sind Sie als Person, die vorträgt, eigentliche Vermittlungsträger oder sind es die Folien, auf die es ankommt? Mein Plädoyer ist, dass Sie das so verstehen, wenn Sie medial begleitete Vorträge halten, dass Sie nicht sozusagen zur Seite treten. Die Folien sind sozusagen, stehen im Mittelpunkt und Sie kommentieren lediglich noch, was auf den Folien steht, beziehungsweise sagen das nochmal, was man sowieso sieht. Diesen Typ von Präsentationen werden Sie hoffentlich nicht so häufig begegnen. Ich fürchte, häufiger als wünschenswert wäre, dass Vorträge im Grunde genommen als Folienabfolge konzipiert werden und der Vortrag selber eigentlich gar nicht mehr als Vortrag wirklich konzipiert wird, wo jemand zum Publikum spricht und dem Publikum etwas zu vermitteln sucht, sondern die Folien übernehmen die Vermittlungsfunktion und der Vortragende ist eigentlich nur noch mehr oder weniger überflüssiges Beiwerk zu den Folien. PowerPoint-Karaoke ist das. Das heißt, die Folien werden in irgendeiner Weise von dem Vortragenden verbal begleitet. PowerPoint-Karaoke ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie das davon schon mal gehört haben. Spiel, das auch als Wettbewerb ausgetragen wird. Man bekommt eine PowerPoint-Präsentation, eine fertige PowerPoint-Präsentation, die man nicht kennt, zu einem Thema, von dem man keine Ahnung hat, voll mit Begriffen, die man nie gehört hat. Und man hat die Aufgabe, dann dazu einen Vortrag aus dem Stegreif zu entwickeln, zur PowerPoint-Präsentation. einige Grundsätze, die daraus resultieren, dass der eigentliche Vermittlungsträger die Person sein sollte und nicht die Folie. Vermeiden Sie die berüchtigten Folienschleudern, wo also innerhalb von beispielsweise 30 Minuten 80 Folien präsentiert werden, die dann vielleicht auch noch relativ voll sind mit Listenart, mit aufgelisteten Stichworten und wo dann das, was man sieht, im Grunde genommen vom Vortragenden mehr oder weniger nur nochmal wiederholt wird, vielleicht etwas ausführlicher nochmal gesagt wird. Vermeiden Sie also auch bei einem Vortrag, die Folien so zu gestalten, die begleitenden Folien so zu gestalten, dass sie lediglich eine Abfolge von abzuarbeitenden Listen darstellen. Es hat dazu, zu dieser Art von PowerPoint-Präsentation, nämlich dass jede Folie eine Liste darstellt mit Stichpunkten, eine relativ erregte Diskussion gegeben, weltweit, unter anderem auch im Hinblick auf einen Unfall in einem Atomkraftwerk. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der Unfall passiert ist. Jedenfalls wurde hinterher festgestellt, dass das Wartungspersonal nicht angemessen reagiert hatte auf den Störfall, der da eingetreten war. Und dann wurde danach gefragt, wie das Wartungspersonal denn geschult worden ist. Und dann hat man festgestellt, das Wartungspersonal war in Form einer PowerPoint-Präsentation geschult worden. Dann hat man sich die PowerPoint-Präsentation angeguckt und hat gesehen, das war eine Abfolge von Stichwortlisten. Und dann entstand die Diskussion, ob nicht die mangelnde Qualifikation des Wartungspersonals, dass es nicht wirklich begriffen hat, was in der Situation eigentlich hätte getan werden müssen, weil es die Komplexität der Situation nicht erfasst hat, also die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Faktoren, Einflüssen und so weiter, dass das vielleicht damit zusammenhängt oder zusammenhing in diesem Falle, dass eben durch eine PowerPoint-Präsentation genau diese Zusammenhänge zerstört werden und aufgelöst werden in einzelne Stichworte, deren Zusammenhang in Listenform nicht mehr sichtbar wird und wenn der Vortragende eben nur kommentiert, was auf der Folie ist, dann auch durch den Vortrag nicht vermittelt wird. Dann war die Rede davon, dass PowerPoint die Menschheit verdummt, die epidemische Verbreitung von PowerPoint als Präsentationsmedium insgesamt zur Verdummung sozusagen der Menschheit beiträgt. Gab natürlich dann auch wiederum Gegenpositionen dazu, die sagen, okay, es hängt immer davon ab, was man mit einem solchen Medium tatsächlich macht oder wie man diese Technik verwendet und gebraucht. Und natürlich kann man Listen projizieren als Stütze, was die Gliederung des Gedankengangs betrifft, aber es muss noch einen Gedankengang geben. Und es muss noch ein Gedankengang, also die Entwicklung von Zusammenhängen, vermittelt werden. Und das kann eine Folie nicht oder nur schlecht, wenn sie in Listenform aufgebaut ist. Das kann eine Folie natürlich auch, wenn etwas anderes drauf ist als eine Liste, nämlich zum Beispiel eine Grafik, die Querverbindungen zwischen verschiedenen Faktoren, Einflussgrößen visualisiert. Also es liegt nicht an PowerPoint, es liegt nicht an diesem Programm, es liegt nicht an dieser Technik, sondern es liegt daran, wie die Leute dies nutzen. Und es liegt natürlich schon daran, dass PowerPoint ja zu Ihnen als Nutzer mit bestimmten Vorlagen kommt, die Sie einsetzen können. Und diese Vorlagen haben nun, wie Sie feststellen werden, wenn Sie sich das mal angucken, überwiegend tatsächlich Listenform. Die Liste beherrscht die Vorlagen, die mitgeliefert werden. Und wenn Sie die Vorlagen verwenden, werden Sie sozusagen dazu gedrängt, hauptsächlich Listen zu produzieren, vielleicht mit dem einen oder anderen Bild zur Illustrierung dazu. Machen Sie sich möglichst von den Vorlagen, die mitgeliefert werden, frei. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage der Foliengestaltung. Ein grundsätzliches Prinzip ist, versuchen Sie Ihre Folien einheitlich zu gestalten, also ein einheitliches Gestaltungsprinzip auf die gesamte Folienabfolge anzuwenden. Das bedeutet zum Beispiel, dass jede Folie in gleicher Weise aufgeteilt sein sollte. Ich schlage Ihnen vor, dabei bei der Foliengestaltung auf die inzwischen vorhandenen Sehgewohnheiten des Publikums Rücksicht zu nehmen. Diese Sehgewohnheiten sind sehr, sehr stark geprägt durch das, was man im Internet vorfindet, nämlich wie Webseiten im Internet inzwischen in der Regel standardmäßig gestaltet sind. Dadurch wird unsere Erwartungshaltung geprägt. In der Regel sieht das so aus, wir haben oben einen Header, Kopfbereich, wir haben links die Navigation. Prinzipiell könnte sie auch rechts sein, aber es hat sich halt so durchgesetzt, dass sie links ist. Wir haben unten einen Fußbereich und wir haben dann den eigentlichen Präsentationsbereich, in dem die Inhalte dargestellt werden. Sie sehen, das ist das Muster, nach dem ich meine Folien auch aufbaue. Kopfbereich, links der Gliederungsbereich oder Navigationsbereich, unten der Fußbereich und dann die Fläche für die Inhalte. Im Kopfbereich steht der Titel, das Thema, zu dem der Vortrag geht. Im Navigationsbereich sehen Sie die Gliederung des Vortrags. Ich finde es ganz gut, wenn man diese Gliederung immer sieht, sodass man also immer auch verfolgen kann, an welcher Stelle des gesamten Vortrags man sich gerade befindet. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie diese Stelle, an der man sich gerade befindet, in irgendeiner Weise hervorheben. Ich mache das dadurch, dass ich den Text des betreffenden Kapitels oder Abschnitts rot hervorhebe, aber das kann man natürlich auch in anderer Weise machen. Dann haben wir den Fußbereich, in dem steht beispielsweise die Institution, von der man kommt, wenn man irgendwo anders präsentiert, oder an der man präsentiert. Der Name des Vortragenden kann dort stehen. Der kann auch im Kopfbereich stehen, wenn man den stärker hervorheben möchte. Das Datum des Vortrags, auch das kann im Kopfbereich stehen, wenn man das besonders hervorheben möchte. Manchmal steht dann da auch noch die wievielte Folie von wie vielen Folien es gerade ist, die projiziert wird. Das macht natürlich nur Sinn, wenn Sie wirklich die gesamte Folienfolge auch tatsächlich präsentieren wollen. Wenn Sie nur einen Ausschnitt aus einer größeren Folienabfolge präsentieren wollen, dann würde das natürlich eher zur Verwirrung beitragen, wenn da steht die 13. Folie von 83 und Sie sehen, der hat noch 5 Minuten Vortragszeit. Dann fragen Sie sich, wie er das schaffen will. Aber er hat halt nur vor, 14 von den 83 Folien zu projizieren. Ja, und dann natürlich die Fläche für die Inhalte. Das ist also zunächst mal eine Empfehlung. Wie alle Empfehlungen, wie ich schon mal gesagt habe, wie alle Empfehlungen sind Empfehlungen erstmal dazu da, dass Sie vielleicht eine Orientierung haben, wo Sie sagen können, wenn ich mich daran halte, kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Auf der anderen Seite werden Sie natürlich immer wieder auch feststellen, dass besonders interessante Präsentationen gerade auch deswegen interessant sind. Einmal hängt es natürlich vom Inhalt ab, klar. Aber wenn sie auch als von der Gestaltung her interessant sind, weil Regeln durchbrochen werden. Es ist also völlig legitim, Regeln auch zu durchbrechen und es anders zu machen, als es standardmäßig empfohlen wird. Nur sollten Sie es dann immer sehr bewusst machen und sehr bewusst einsetzen, also wirklich wissen, warum und wozu Sie die Regel an dieser Stelle durchbrechen und was Sie damit erreichen wollen, dass Sie die Regel durchbrechen. Also das zur Relativierung aller Empfehlungen, die ich Ihnen hier gebe. Zur Display-Typografie, also zum Einsatz von Schrift auf Folien. Es hat sich herausgestellt, dass sowohl bei der Bildschirmdarstellung als auch bei Projektionen serifenlose Schriften sich als besonders lesbar erweisen, zumindest im Durchschnitt. Das gilt jetzt wiederum nicht für jede serifenlose Schrift und es gilt auch nicht für jede Serifenschrift, dass sie schlechter lesbar ist, wenn sie am Bildschirm präsentiert wird. Aber wenn Sie sich beispielsweise die Times angucken, die erstmal entwickelt worden ist, eben für die Zeitschrift, die Times, für große Textmengen, die klein gedruckt sind, dann hat die sehr feine Serifen, sehr fein gezeichnete Serifen. Diese Serifen haben ja die Funktion, den Blick zu lenken, zu leiten durch die Textwüste, sodass man sozusagen die Zeile nicht verliert beim Lesen. Diese Unterstützung braucht man eben vor allen Dingen bei längeren Zeilen, wie sie beim Druck üblich sind, 60 bis 70 Zeichen pro Zeile. Für die Bildschirmdarstellung und auch für Projektionen wird empfohlen, eine wesentlich geringere Zeilenlänge vorzusehen, nämlich etwa 30 bis 35 Zeichen, also gut die Hälfte von dem, was beim Druck üblich ist. Das bedeutet zum Ersten, dass es nicht so nötig ist, dass das Auge gelenkt wird wie bei längeren Zeilen. Zum Zweiten aber ist natürlich die Auflösung am Bildschirm und auch bei Projektionen sehr, sehr viel gröber, als sie beim Druck ist, sodass also die feinen Serifen, die beim Druck sehr gut fein gezeichnet dargestellt werden können, bei einer Display-Darstellung und bei einer Projektion unsauber werden. Also eine Times mit ihren feinen Serifen wird bei der Display-Darstellung unsauber. Nun gibt es inzwischen eigens für die Bildschirmdarstellung oder für das Display entworfene Serifenschriften, wo die Serifen eben nicht so fein gezeichnet sind, sodass also das Serifenbild weiterhin sauber bleibt. Die Georgia ist eine solche Schrift, die von Typografen auch sehr geschätzt wird. Es gibt serifenlose Schriften, die speziell für die Bildschirmdarstellung entwickelt worden sind. Die Verdana, die Tahoma und die Trebuchet werden Sie wahrscheinlich alle auf Ihrem Rechner auch haben, weil das so die Standard-Microsoft-Schriften sind, die man bekommt. Die Arial ist eigentlich auch ziemlich gut geeignet. Hier ist zum Beispiel, meine Präsentationen sind mit der Arial gemacht worden. Nicht, weil ich die Arial besonders bevorzuge. Wenn ich meinen eigenen Rechner einsetze und mein eigenes Programm einsetze, nehme ich eine andere Schrift. Die Arial verwende ich, weil die auf allen Rechnern ist und weil ich da das geringste Problem habe bei der Konvertierung zwischen Mac und Windows und zwischen PowerPoint und Lecternity. Da weiß ich, da kann nicht viel schief gehen, wenn ich die Arial benutze. Das wird hinterher ziemlich so aussehen, wie ich das auch entworfen habe. Diese Sicherheit habe ich natürlich nicht bei Schriften, die auf meinem Rechner zu Hause vorhanden sind, aber auf dem Rechner, auf dem ich präsentiere, möglicherweise nicht vorhanden sind. Denken Sie also immer daran, wenn Sie ausgefallene Schriften verwenden, aber nicht Ihren eigenen Laptop einsetzen, kann das Bild, das Sie dann projizieren in einem Seminarraum mit einem Rechner, der dort Ihnen zur Verfügung gestellt wird, wenn Sie beispielsweise Ihre Präsentation nur auf dem Stick mitnehmen, auf einmal zu Ihrer unangenehmen Überraschung völlig anders aussehen, als Sie das zu Hause konzipiert haben. Da sollten Sie den Weg der größten Sicherheit gehen und eine der Standardschriften, die überall vorhanden sind, wählen, also die Arial oder die Verdana beispielsweise. Wählen Sie die Schriftgröße so, dass sie auch in den hinteren Reihen noch gut lesbar ist. Das hängt natürlich von der Raumgröße ab. Da kann man also keine feste Aussage dazu machen. Sie dürften vermutlich mit einer 18-Punkt-Schrift in fast allen Räumlichkeiten richtig liegen. 18 Punkt und größer. Das, was ich hier verwendet habe, sind 18 Punkt im Präsentationsbereich. Aber im Navigationsbereich habe ich eine kleinere Schrift, dürfte wahrscheinlich bei der Größe dieser Projektion hier auch noch hinten einigermaßen lesbar sein. Aber wie gesagt, das muss man abhängig machen vom jeweiligen Raum und von dem Abstand, den das Publikum von der Projektionsfläche hat. Sie stören. Sie sitzen so nah zusammen. Sie könnten doch eigentlich so leise miteinander sprechen, dass das nicht bis zu mir hier vorne durchdringt. Aber Sie sprechen so laut, dass ich das bis hier vorne permanent höre. Und dann denke ich, die Leute, die bei Ihnen in der Nähe sitzen, die werden wahrscheinlich schon Probleme kriegen, das rauszufiltern, was hier vorne gesagt wird. Die Typografen empfehlen auch bei der Bildschirmdarstellung bzw. bei der Projektion eine etwas größere Laufweite der Schrift, als sie beim Druck üblich ist. Nur das können Sie mit PowerPoint nicht machen, da können Sie nur Sperrung einschalten und das ist dann gleich zu viel, um dass die Laufweite vergrößert wird. In anderen Programmen haben Sie da feinere Möglichkeiten. Sie empfehlen auch einen etwas größeren Zeilenabstand, als er beim Druck möglich ist. Da hatte ich ja gesagt, 20 bis 30 Prozent. 20 Prozent wäre das, was im Druck noch geht, aber bei der Präsentation sollte man eher auf 30% Durchschuss gehen. Also bei 18 Punkt Schrift würde das heißen 24 Punkt Zeilenabstand. Wie ich eben schon sagte, die Zeilenlänge auf maximal circa 35 Zeichen beschränken und Standardschriften bei Präsentationen auf fremden Rechnern nutzen. Einsatz von Farbe. Grundsätzlich sollten Sie ganz, ganz vorsichtig sein mit Farbe. Und zwar einfach deswegen, weil der Beamer irgendwas draus macht, worauf Sie in der Regel nicht gefasst sind. Und zwar meistens nicht zum Positiven. Also die Farbdarstellung durch Beamer ist ungeheuer verfälschend in aller Regel. Damit müssen Sie also rechnen, dass also beispielsweise ein schönes, warmes Gelb auf einmal ein schmutziges, grünliches Gelb bei der Präsentation wird, dass ihr Blutrot zu einem pinkfarbenen Etwas wird und so weiter und so fort und Sie also einen Schock bekommen, wenn Sie Ihre so schön gestalteten Folien auf einmal bei der Beamer-Präsentation nicht mehr wiedererkennen können. Der Einsatz von Farbe spielt im Hinblick auf den Kontrast, den Sie auf einer Folie haben, natürlich eine Rolle. Grundsätzlich gilt, dass Schwarz-Weiß optimalen Kontrast bietet. Und zwar sowohl Weiß auf Schwarz als auch Schwarz auf Weiß. Ergonomisch macht das wohl keinen nennenswerten Unterschied. Sie könnten also Ihre Folien grundsätzlich auch alle schwarz hinterlegen und mit weißer Schrift drauf schreiben. Das kann gerade mal, weil das weniger üblich ist, vielleicht den Effekt erzielen, dass erstmal die Aufmerksamkeit etwas größer ist. In der Regel liegen Sie aber richtig, wenn Sie vorsehen, einfach weißen Hintergrund und schwarze Schrift darauf, dann wissen Sie immer, das ist auf jeden Fall gut lesbar. Und der Kontrast ist ja gerade bei Tageslichtprojektionen ziemlich wichtig, weil die Folie überstrahlt wird, mehr oder weniger vom Tageslicht, wenn nicht verdunkelt wird. Und insofern der Kontrast sowieso schon mal ein Problem darstellen kann, vor allen Dingen an hellen Sommertagen. Wenn dann vielleicht noch die Sonne durchs Fenster reinscheint, dann ist es gut, wenn Sie auf der Folie möglichst hohe Kontraste haben. Grundsätzlich wird der Kontrast verringert, wenn Sie schwarzen Text auf farbigem Hintergrund darstellen oder wenn Sie farbigen Text auf weißem Hintergrund darstellen. Ganz übel kann es werden, wenn Sie farbigen Text auf farbigem Hintergrund darstellen. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, was da steht. Kann man vielleicht noch lesen. Farbiger Text auf farbigem Hintergrund steht da. Ist oft sehr schwer lesbar. Hängt natürlich auch davon ab, welche Farben Sie da miteinander kombinieren. Aber wie gesagt, Sie haben darüber nicht wirkliche Kontrolle, was nachher die Präsentation mit einem Beamer betrifft, der nicht der Ihre ist. Und von dem Sie daher die Art und Weise, wie er die Farben verfälscht, nicht kalkulieren können. Damit Folien nicht reine Textwüsten sind, ist es natürlich ganz schön, wenn Sie Ihre Folienpräsentation unter anderem auch durch Elemente auflockern können, die nicht Text sind. Sie kennen vielleicht diesen Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wird oft sehr zustimmend so zitiert. Gerade auch, wenn es um Foliengestaltung geht, womit dann verbunden ist sozusagen die Empfehlung, setzen Sie möglichst viele Wörter ein, dann sparen Sie sich viele Bilder ein, dann sparen Sie sich viele Wörter. Das ist Unsinn. Der Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist schlicht und einfach Unsinn. Bilder sagen eben etwas anderes als Worte. Sie sagen nicht mehr als Worte, sondern sie sagen etwas anderes als Worte. Insofern ist es natürlich richtig, mit Bildern kann man etwas sagen, was man mit Worten nicht sagen kann. Aber mit Worten können Sie etwas sagen, was kein Bild sagen kann. Sie müssten sich also genau überlegen, was wollen Sie denn sagen? Und für welche Aussage, die Sie auf Ihrer Folie präsentieren wollen, sind Bilder geeigneter? Und für welche Aussagen ist Text geeigneter? Und wenn Text geeigneter ist, dann kann man ihn eben nicht durch ein Bild ersetzen. Und deswegen meine Aussage, dass das Unsinn sei, zu behaupten, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Wozu kann man Bilder einsetzen bei Folienpräsentationen? Bilder helfen uns, Vorstellungen zu entwickeln. Wenn ich Ihnen beispielsweise eine Theorie vermittle, dann fange ich vielleicht damit an, dass ich Ihnen erläutere, von welchen Annahmen ein betreffender Autor, der eine bestimmte Theorie entwickelt hat, ausgeht, was sozusagen die Fundamente seiner Theorie sind. Und dann sage ich Ihnen vielleicht noch, was jetzt aus diesen Annahmen, von denen er ausgeht, er nun an Überlegungen entwickelt, die darauf aufbauen. Wenn ich von Fundament spreche, wenn ich von Aufbauen spreche, ist das ja schon eine Metaphorik, die mit Bildern arbeitet. Und unsere Sprache ist insgesamt durchsetzt mit metaphorischen Begriffen, die Aufgabe haben, Bilder bei uns entstehen zu lassen, Vorstellungsbilder entstehen zu lassen, die uns helfen zu verstehen, was gesagt wird. Es gibt natürlich sehr abstrakte Begriffe, mit denen keinerlei Vorstellung verbunden ist. Das sind dann auch die Begriffe, die sehr, sehr schwer für uns intellektuell zu erfassen sind. Und es gibt Disziplinen, die fast völlig ohne Vorstellungen auskommen müssen, weil sie nur mit Begriffen arbeiten, die rein abstrakt sind. Mathematik beispielsweise. Weshalb die Mathematik vielen von uns große Probleme macht, allen denen nämlich, die Vorstellungen brauchen, um das zu verstehen oder um das Gefühl zu haben, ich verstehe, was mir da vermittelt wird oder was ich da denke. Nun haben wir hier es nicht mit Mathematik zu tun, sondern mit Pädagogik, und die Pädagogik spricht, auch wenn sie als Theorie daherkommt, von Dingen, die wir uns und von Prozessen, von Abläufen, die wir uns vorstellen können, nämlich von realen Leben und vom Miteinander von Menschen. Deswegen ist es gerade in der Pädagogik und vergleichbaren Disziplinen außerordentlich hilfreich, wenn uns die Vorstellungen, die wir mit bestimmten theoretischen Aussagen verbinden, damit wir sie verstehen können, unterstützt wird. Und dazu können Bilder durch Veranschaulichung helfen, solche Vorstellungsbilder zu entstehen. Das Zweite ist, dass Verständnis von etwas immer auch bedeutet, etwas zu anderem in Beziehung zu setzen. Also wenn wir über das Thema Gewalt sprechen, Jugendgewalt sprechen, dann stellen wir Beziehungen her zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Wir haben vielleicht auf der einen Seite einen bestimmten familiären Hintergrund von Kindern und Jugendlichen, der eine Rolle spielt. Wir haben ein bestimmtes Milieu, dem diese Familie angehört. Wir haben Peer Groups, deren Mitglied ein Kind, ein Jugendlicher ist. Wir haben ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Entwicklungsstufe dieses Kindes. Alles dies sind Dinge, Faktoren, die wir zueinander in Beziehung setzen, die wir miteinander verknüpfen und wo wir theoretisch Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren, wie dies aufeinander wirkt, miteinander zusammenwirkt, miteinander wechselwirkt, wie dies also zusammenhängt und vielleicht bestimmte Phänomene hervorbringt, mit denen wir uns beschäftigen. Jugendgewalt in diesem Falle. Dann gibt es ja noch den Bereich der Medien. Welche Rolle spielen die Medien in diesem Kontext? Welche Rolle spielen Medien wiederum in der Rezeption, in Peergroups? Welche Rolle spielt das Verhältnis von Eltern zu Kindern innerhalb einer bestimmten Familienstruktur, wiederum auch bei der Rezeption von Medien oder Auseinandersetzung mit Medien und so weiter? Also jetzt nur als ein Beispiel dafür, dass wir es in der Pädagogik ständig damit zu tun haben, dass alle möglichen gesellschaftlichen Phänomene, Lebensphänomene, Faktoren zueinander in Beziehung gesetzt werden. Und dies macht dann eine Theorie aus, dass sie in einer bestimmten Weise, die uns etwas erklärt, zueinander in Beziehung gesetzt werden. In Texten werden solche Zusammenhänge nun sukzessive entwickelt. Ein Text ist eine sequentielle Abfolge von Symbolen, von Worten, und so entsteht langsam eine Vorstellung von den Zusammenhängen, ein Vorstellungsbild von diesen Zusammenhängen, und damit ein solches Vorstellungsbild von Zusammenhängen unterstützt werden kann, ist es gut, wenn wir ab und zu versuchen, als Vermittelnde diese Zusammenhänge in Struktur- oder Prozessgrafiken zu verdeutlichen. Also hier geht es dann darum, dass Zusammenhänge zwischen verschiedenen Phänomenen und Einflussfaktoren oder Abläufe, Prozessabläufe visualisiert werden und auf diese Weise besser verstanden und auch gemerkt werden können. Und schließlich ein drittes, wir haben Begriffe, wir haben es zum Beispiel mit Namen zu tun von Autoren, die für bestimmte Theorien stehen. Wir haben es mit Daten zu tun, zum Beispiel historischen Daten, wann etwas geschrieben worden ist oder wann ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat. Wir haben es mit Ortsangaben zu tun, wo etwas geschehen ist oder stattfindet und so weiter und so fort. Alles dies bedeutet, dass durch diese Daten, Begriffe, Angaben etwas in einen Kontext gestellt wird, der nicht der Kontext ist, in dem wir uns gerade befinden. Wir müssen uns also versuchen, immer gedanklich in einen solchen anderen Kontext hineinzudenken, zu dem das gehört, worüber nun gerade gesprochen wird. Und das wird sehr erleichtert, wenn wir das, was wir vortragen, illustrieren können. Also wenn zum Beispiel zu einem Namen ein Porträt dazukommt. Das erleichtert uns nicht, die Theorie besser zu verstehen. Wenn wir das Bild von Adorno haben, wird uns das nicht ein bisschen leichter fallen, einen Text von ihm zu lesen. Es wird genauso schwer bleiben. Dennoch wird dadurch eine Person für uns damit verbunden, mit dieser Theorie. Und was wir auf diese Weise schon mitkriegen, ist, dass Theorien von Personen vertreten werden, die nicht irgendwo abstrakt im Raum stehen, sondern dass Personen, dass es Menschen sind, die Theorien entwickeln und dass für die Entwicklung von Theorien das, was Menschen erfahren, was sie erleben, was ihr Schicksal ist, eine Rolle spielt. Das sieht man nicht dem Bild an, aber das ist eine Assoziation, die dann, wenn wir dies mit einem Gesicht verbinden können, auch unbewusst sich herstellen. Oder wenn wir es mit einem bestimmten historischen Datum zu tun haben oder Ereignis zu tun haben, wenn man dann etwas, eine Illustration hat, die beispielsweise das Leben zu dieser Zeit uns vor Augen führt, können wir auch leichter uns vorstellen, wie es zu der damaligen Zeit zugegangen ist und was beispielsweise eben Pädagogik oder pädagogische Verhältnisse im 18. Jahrhundert ausgemacht hat. Also das ist die illustrative Funktion von Bildern. Veranschaulichung, Zusammenhangs- und Prozessverständnis durch Struktur- und Prozessgrafiken und Illustrierung. Darüber sollte man sich also immer klar werden, in welcher Weise man Bilder einsetzt als Ergänzung. Nur zum Aufhübschen von Folien sollten Sie sie nicht einsetzen. Gerade bei Prozess- und Strukturgrafiken arbeitet man ja viel mit Symbolen, mit Kästchen, mit Kreisen, mit Pfeilen und dergleichen. Die Präsentationsprogramme bieten uns ja auch entsprechende Symbole an. Es gibt ganze Symbolbibliotheken, die man für alles Mögliche einsetzen kann. Die Problematik ist die, dass die Bildsymbolik, die man verwendet, oft sich nicht von selbst versteht. Ich möchte vielleicht die Wirkung von einem bestimmten Phänomen, sagen wir mal Medien, Darstellung von Gewalt in den Medien und dem Auftreten von Jugendgewalt als Ursache-Wirkungszusammenhang darstellen. Dann schreibe ich hin Medien, Gewalt in den Medien, schreibe hin Jugendgewalt und mache einen Pfeil von einem zum anderen. Dieser Pfeil soll was bedeuten. Er soll sagen, dass bewirkt Mediendarstellung in den Medien, bewirkt Jugendgewalt. Solche Thesen werden ja vertreten, ich vertrete die nicht, aber solche Thesen werden ja vertreten. Wäre ich jetzt jemand, der die also vertritt und in einem Vortrag das entsprechend auch vermitteln möchte, würde er vielleicht einen Pfeil benutzen, um einen Wirkungszusammenhang darzustellen. Aber ein Pfeil muss nicht unbedingt einen Wirkungszusammenhang darstellen. Er kann auch zum Beispiel einfach nur eine zeitliche Folge darstellen. Wir beobachten ein Auftreten von Jugendgewalt zeitlich gehäuft, zeitlich, nachdem in den Medien Gewalt dargestellt worden ist. Man könnte vermuten, dass ein Wirkungszusammenhang ist, aber der Pfeil will keinen Wirkungszusammenhang darstellen, sondern nur einen zeitlichen, eine zeitliche Abfolge, eine zeitliche Nachfolge sozusagen darstellen. Ob es sich um einen Wirkungszusammenhang handelt, wäre also erst noch die offene Frage. Und wir stellen vielleicht fest, nee, es gibt auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, die mitwirken. Insofern würden wir den Pfeil nicht einsetzen, um einen Wirkungszusammenhang darzustellen, sondern in diesem Falle nur um einen zeitlichen, eine zeitliche Abfolge darzustellen. Und Pfeile können doch alles mögliche andere darstellen. Insofern können solche grafischen Darstellungen, obwohl sie eigentlich ja zum besseren Verständnis helfen sollen, gerade auch Missverständnisse provozieren, wenn sie nämlich vom Publikum anders gelesen werden, als ich sie eingesetzt habe. Also, wenn Sie solch eine Bildsymbolik einsetzen, versuchen Sie, sich darüber klar zu werden, ob voraussichtlich Ihr Publikum das genauso verstehen wird wie Sie. Wenn Sie sich da unsicher sind, sollten Sie erklären, der Pfeil soll das und das bedeuten oder dieses Symbol soll das und das bedeuten. Animationen. Was ist eine Animation? Animation ist eine Veränderung auf der Folie, die nicht durch einen Folienwechsel bewirkt wird. Folienwechsel ist natürlich auch eine Veränderung, klar. Aber wenn ich es nicht durch einen Folienwechsel bewirke, die Veränderung auf der Folie, dann nennt man das eine Animation. Und die Präsentationsprogramme bieten uns dafür eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wir können Texte animieren, wir können Objekte, andere Objekte, also nicht Textobjekte, auf den Folien animieren. Das bedeutet in der Regel, dass irgendwas damit passiert. Die bewegen sich, die erscheinen, verschwinden, sie drehen sich oder was auch immer. Gibt es da verschiedensten Möglichkeiten. Auch hier gilt Animationen nur einsetzen, wenn sie auch wirklich eine Vermittlungsfunktion haben. Entweder Animationen einsetzen, weil es um Prozessabläufe geht. Animation bedeutet ja immer, dass sich etwas bewegt. Und wenn sich etwas bewegt, dann ist das ein Prozess. Ein Bewegungsablauf, den man damit darstellen kann. Und insofern sind natürlich Animationen besonders gut geeignet, um Abläufe zu veranschaulichen oder zu illustrieren. Sie können natürlich auch eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen, denn immer wenn sich etwas bewegt, zieht das wie magisch unseren Blick an sich. Das heißt, wenn das Publikum anfängt einzuschlafen, weil der Vortrag anstrengend ist, vielleicht ein bisschen lang gedauert hat schon und so weiter, dann könnte eine Bewegung, die da stattfindet, auf der Folie die Aufmerksamkeit wieder gewinnen. Sowas sollten Sie natürlich sehr sparsam einsetzen und vor allen Dingen sollten Sie Animationen nicht ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeitserheischung einsetzen. Und wozu Sie Animationen nicht einsetzen sollten, ist, um das Publikum von ihrer Medienkompetenz sozusagen zu überzeugen oder zu beeindrucken. Wenn es sonst sozusagen keine Funktion hat, die Animation, und Sie sie nur einsetzen, um zu zeigen, ich kann sowas. Ja? Warum machen Sie das? Naja, weil ich es kann. Und sonst Sie keine Antwort darauf geben könnten, dann wäre das sozusagen verboten, das entsprechend einzusetzen. Vermeiden Sie also funktionslose Standardanimationen von Text, wie hereinfliegende Textzeilen. Das nervt nur noch. Inzwischen kennt man das einfach zur Genüge, weil das ist so eine Standardanimation, die halt mit PowerPoint und anderen Präsentationsprogrammen möglich ist und unwahrscheinlich oft eingesetzt wird und eigentlich nur noch müdes Gähnen hervorruft. Textanimationen, die das Lesen erschweren, zum Beispiel das Buchstaben- oder wortweise Erscheinen von Text. Neulich noch eine Präsentation mitbekommen, wo sich jemand um eine Professur beworben hat und doch tatsächlich jede Überschrift einer Folie buchstabenweise erscheinen ließ. Es dauerte eine Ewigkeit, eine gefühlte Ewigkeit, bis man endlich wusste, was die Überschrift der betreffenden Folie ist. Und das bei jeder Folie wieder aufs Neue. Man hätte ihm gerne gesagt, Junge, lass das doch. Schalte das ab. Also sowas machen Sie bitte nicht. Und vermeiden Sie auch penetrant blinkende oder anders irgendwie die Aufmerksamkeit heischende Elemente. Elemente, wenn sie einmal auftauchen, okay, dann können Sie mal kurz vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber dann ist es auch gut. Inzwischen sind Sie vielleicht bei einem anderen Teil der Folie, zu dem Sie sprechen, und da oben blinkt es noch immer. Ja? Sie kennen das von schrecklichen Webseiten, wo also permanent irgendwelche Elemente rumblinken und Ihnen auf den Geist gehen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Das kann Sinn machen. Ich setze das schon mal ein, dass die Zeilen nacheinander erscheinen. Wenn man nämlich möchte, dass die Leute erstmal bei dem bleiben, was man gerade als erstes sozusagen einblendet und nicht schon gucken, was der dritte, übernächste Punkt ist. Es gibt aber auch Untersuchungen, wonach das Publikum zum Teil davon genervt ist, wenn es das merkt, dass ihm sozusagen ständig was vorenthalten wird, was auf der Folie noch kommt. Und insofern ist immer schon versucht, sich vorzustellen, was denn sozusagen als nächste Zeile jetzt kommt. Also insofern auch nicht richtig bei der Sache ist. Also vorsichtig damit umgehen. Es kann sinnvoll sein, so auf diese Weise etwas entstehen zu lassen, sowohl bei Text als auch bei anderen Elementen. Ne, man kann ja durch Animation durchaus so langsam eine Folie sich aufbauen lassen und auf diese Weise auch das erreichen, was man beispielsweise an der Tafel durch langsames Entstehen der Tafelanschrift erreichen kann. Aber bei all diesen Sachen muss man immer sehr zurückhaltend damit umgehen. Also ich habe das früher mehr gemacht und inzwischen bin ich mehr dazu übergegangen, schon gleich die ganze Folie zu projizieren und seltener das satzweise entstehen zu lassen oder abschnittsweise entstehen zu lassen. Ja, schließlich die Übergänge zwischen Folien. Es kommt darauf an, was mit dem Folienwechsel oder dem Übergang von einer Folie zur nächsten Folie verbunden ist. Wenn damit der Übergang auch gleichzeitig zu einem neuen Sinnabschnitt Ihres Vortrags verbunden ist, dann können Sie diesen Übergang auch auffällig gestalten, so dass er als Übergang wahrgenommen wird. Aha, jetzt kommt was anderes, jetzt kommt was Neues. Hier ist ein Einschnitt sozusagen, ein Sinneinschnitt in meinem Vortrag. Dann macht man vielleicht einen merkbaren Übergang, weil man eben auf diesen Übergang direkt aufmerksam machen möchte. Wenn Sie dagegen gerne möchten, dass das Publikum im Gedankengang, den Sie entwickeln, bleibt und nicht durch irgendwas, was auf der Folie passiert, davon abgelenkt wird, dann sollten Sie unmerkliche Übergänge verwenden. Unmerkliche Übergänge sind bloßes Ausblenden, Einblenden der Folien, also die alte wird ausgeblendet, die neue wird eingeblendet. Das kann schlagartig sein, es kann mit ein bisschen weicher geschehen durch Überblendung. Ich verwende in der Regel etwas weichere Übergänge, also Überblendungen kann ich hier nicht, weil Lecternity das nicht akzeptiert. Insofern sind es hier immer einfach, ist ein einfacher Folienwechsel. Verwenden Sie außerdem nicht verschiedene Arten des Übergangs innerhalb eines Vortrags, sondern für jeden dieser beiden Fälle auffälliger Übergang, nicht auffälliger, unmerklicher Übergang, nur einen Übergangstyp. Das hat was mit dem Prinzip der Einheitlichkeit zu tun. Und seien Sie gerade bei besonders auffälligen Übergängen damit sparsam, was vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal noch irgendwie ein gewisses Raunen beim Publikum hervorrufen kann, wenn es ein unbekannter Übergang ist. Ist gerade, weil es so sensationell ist, als Übergang, als animierter Übergang beim fünften Mal schon irgendwie problematisch. Ja, zusammenfassend in einigen Regeln für die mediale Unterstützung einer Präsentation, also eines Vortrags. Klären Sie rechtzeitig, ob vor Ort alle technischen Voraussetzungen gegeben sind. Und ob diese Voraussetzungen auch so gegeben sind, dass das, was Sie vorhaben, funktionieren wird. Wenn Sie da unsicher sind, sollten Sie, wenn das möglich ist, vor allen Dingen das Zusammenspiel von Computer und Beamer vorher austesten, weil da gibt es nach aller Erfahrung immer wieder negative Überraschungen. Achten Sie auf die Lichtverhältnisse. Die Projektionsfläche sollte also nicht durch Lichteinfall zu sehr überstrahlt werden, weil das die Kontraste verringert. Gegebenenfalls sollten Sie das Deckenlicht ausschalten oder die Rollläden runterlassen. Machen Sie das auch möglichst vorher und nicht erst dann irgendwo mittendrin im Vortrag, weil das halt die Sache doch unterbricht. Bereiten Sie für den Fall des Versagens der Technik eine Alternative vor. Das macht einen super Eindruck, wenn Ihnen sowas passiert. Jeder weiß, dass einem das passieren kann. Auch der Seminarleiter weiß, dass das passieren kann. Ist ihm selber auch schon oft genug passiert. Und wenn Sie auf diese Eventualität dadurch vorbereitet sind, dass Sie dann sagen können, na gut, da habe ich doch was vorbereitet, aus der Tasche ziehen, dann stehen Sie sehr gut da. Sorgen Sie für Orientierung. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten immer wissen, an welchem Gliederungspunkt Sie sich gerade in Ihrem Vortrag befinden. Markieren Sie dafür möglichst in der Gliederungsübersicht die aktuelle Position. Sorgen Sie für eine einheitliche Foliengestaltung, das bedeutet gleichbleibende Platzierung der Elemente, gleichbleibende Schriftarten, Größen, Farben und so weiter und so fort. Beschränken Sie die Menge Informationen pro Folie, verteilen Sie also im Zweifel die Informationen auf mehrere Folien. Das geht natürlich nicht immer, gerade wenn man Zusammenhänge darstellen will, auch Texte im Zusammenhang darstellen will, muss man manchmal etwas mehr Text bringen, weil man sonst nur noch den Text nur noch in Stücken hat und gerade, sagen wir mal, wie dann eine bestimmte Schlussfolgerung, die im letzten Satz gezogen wird, aber Bezug nimmt auf den ersten Satz des Textes, schwer nachzuvollziehen ist, wenn der erste Satz drei Folien vorher war. Wählen Sie schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, gehen Sie sparsam mit Farben um. Text auf Farbe und farbiger Text weisen geringere Kontrastwerte auf, daher visuell schlechter zu erfassen. Vermeiden Sie farbige Schrift auf farbigem Hintergrund möglichst ganz. Wählen Sie hinreichend große Schriftarten, das habe ich, glaube ich, schon alles genug dargestellt. Wählen Sie eine für die Bildschirmdarstellung optimierte serifenlose Schrift, die auf jeden Fall auf jedem Rechner verfügbar ist. Sowas kann man durchbrechen, wenn klar ist, Sie können mit Ihrem eigenen Rechner projizieren, warum nicht dann auch mal eine andere Schrift verwenden. Wiederholen Sie im Vortrag nicht lediglich das, was man sowieso auf der Folie sehen kann. Es sollte ein Spannungsverhältnis zwischen den Folien und dem, was Sie sagen, bestehen, sodass man noch Interesse hat, auch Ihnen zuzuhören und nicht nur Interesse hat, auf die Folien zu gucken. Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Leute Sie angucken beim Vortrag und nicht an Ihnen vorbei auf die Folien gucken. Können Sie ja mal feststellen, sozusagen als Probe aufs Exempel. Wenn die Leute permanent nur auf die Folien gucken und Sie nicht mehr angucken, läuft es irgendwie nicht optimal. Nutzen Sie die Visualisierungsmöglichkeiten, die die Medien Ihnen darstellen, aber eben nutzen Sie sie nicht bloß, um zu imponieren, sondern nutzen Sie sie funktional für Ihre Vermittlungszwecke. Ich würde Ihnen auch vorschlagen, möglichst immer im Stehen vorzutragen. Sie sind beweglicher, lebendiger, Sie können besser atmen und Sie haben besseren Blickkontakt zum Publikum, als wenn Sie sich vorne hinsetzen. Sprechen Sie niemals zur Projektionsfläche. Ja, also sprechen Sie niemals zur Projektionsfläche. Wenn Sie die Folie zur Orientierung benötigen, dann schauen Sie ab und zu auf das Display des vor Ihnen stehenden Notebooks, statt dahin zu gucken, um zu gucken, was will ich jetzt eigentlich sagen. Das wird wirklich unheimlich häufig noch falsch gemacht. Auch von Leuten, wo man eigentlich denkt, die haben schon 20 Mal vorgetragen. Wie ich vorhin auch schon sagte, vermeiden Sie oder verzichten Sie auf den Gebrauch fertiger Vorlagen Ihres Präsentationsprogramms. Erstens mal, weil Ihnen damit vor allen Dingen eine bestimmte Struktur nahegelegt wird und weil es so praktisch ist, sie einfach zu nutzen, rutschen Sie sozusagen unmerklich durch dieses Angebot auch in die vorgeschlagene Struktur rein und entwickeln nicht selber nach Ihren Vermittlungsintentionen die Struktur Ihrer Folien. Das sollten Sie aber tun und außerdem sieht man sich an bestimmten Dingen wirklich schnell satt und diese Vorlagen, die das so ein Präsentationsprogramm bietet, die kennt man von ihrem Charakter her nach einiger Zeit. Also wenn ich eine Präsentation sehe, kann ich in der Regel sofort sehen, ah ja, PowerPoint. Und wenn ich denke, ah ja, PowerPoint, ist das für den Vortragenden mir gegenüber als einem Teil seines Publikums nicht unbedingt so ein ganz toller Einstieg. Weil ich dann sozusagen, ohne dass ich das noch eigens vielleicht und explizit denke, gut, er hat sich's halt leicht gemacht. Wählen Sie unmerkliche Folienübergänge, solange Sie Ihre inhaltlichen Zusammenhänge noch weiter verfolgen, und auffällige Übergänge dann, wenn Sie zu neuen Abschnitten überleiten. Verwenden Sie dabei möglichst immer dieselben Übergänge. Benutzen Sie Ihre Folien auch für Ihre Zeitplanung. Das heißt, notieren Sie sich irgendwo, wie viel Zeit Sie höchstens verbraucht haben sollten, wenn Sie bei Foliennummer sowieso sind. Sie können sich das in Form eines Zettels daneben legen, Nummern der Folien, und dann wie viel Zeit Sie bis dahin höchstens verbraucht haben sollten, oder die Gliederung der Folien und daneben schreiben, Minute sowieso und so weiter, damit Sie ungefähr eine Zeitkontrolle haben und nicht zwischendurch auf die Uhr gucken und rechnen müssen. Ich habe jetzt noch so und so viele Gliederungspunkte oder noch so und so viele Folien, habe noch so und so viele Minuten. Wie schnell muss ich denn jetzt die einzelne Folie sozusagen abhandeln? Und bedanken Sie sich auf der Schlussfolie für die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer. Wenn Sie an diese Tipps und Regeln halten, dann denke ich, haben Sie eine ganz ordentliche mediale Unterstützung Ihrer Präsentation vorzuweisen. So, das war's dann.